Liebe Geschwister, liebe Anwesenden hier, aber auch Leute, die an ihren Geräten zuschauen, es soll in der Predigt heute um Fragen gehen. Fragen gibt es ja verschiedener Art und den Satz, ich habe eine Frage, den hat sicher jeder schon sehr oft gehört, nicht wahr? Und wenn es Lehrer hier gibt, die haben diese Frage nicht nur 100-mal, sondern vielleicht 1000-mal gehört und immer wieder. Die Kinder mögen ja so Witzfragen. Wir Erwachsenen finden das nicht immer lustig und witzig, aber die Kinder mögen das. Zum Beispiel fragt ein Mädchen, Herr Dück, welcher Peter macht am meisten Krach? Und ich schaue an, ja, ich bin Dück, ich heiße Peter. Ich denke, was willst du, Mädchen? Fragen. Na, der Trompeter, sagt sie. Ne, versteht man, gut, das war eine Witzfrage. Und gleich anschließend noch ein, was passiert mit Anna, wenn sie ins Wasser springt? Weiß jemand die Antwort? Na, sie wird nass, denke ich. Ja, sagt sie, sie wird zu Anna nass. Naja, man lacht vielleicht darüber, man schmunzelt ein wenig. Aber wenn ich dann anfange, ans Lehrer Fragen zu stellen, das finden die dann nicht immer so witzig. Und da gibt es dann andere Fragen, manchmal kennt man die Antwort, manchmal nicht. Ihr Lieben, Fragen, das ist eine interessante Sache. Fragen werden aus sehr unterschiedlichen Gründen gestellt. Zum Beispiel werden Fragen gestellt, wenn jemand etwas aufrichtig erfahren will oder etwas wissen möchte. Ich denke an David, wo der als junger Mann auf das Schlachtfeld kommt und dann sieht er dann die Philister. Die Israeliten stehen sich gegenüber und dann gibt es so einen Riesenmann, der heißt Goliath und er macht sich lustig über Israel. Und David will es aufrichtig wissen, was hat das an sich, was passiert hier gerade? Er möchte es wissen und stellt die Frage seinen Brüdern. Andersrum, wenn jemand jemanden aufrichtig aus einer schweren Situation helfen will, stellt man vielleicht auch Fragen. Ich denke dann an den medapersischen König Darius, der kommt zur Löwengrube ganz früh und will dem Daniel, der gerade in der Löwengrube ist, aufrichtig helfen. Und er kommt an dieses Loch da, oder so kennt man oder so stellt man sich das vor, und fragt, Daniel, lebst du noch? Er möchte diesem Daniel helfen. Fragen werden gestellt, aber nicht immer, um zu helfen. Manchmal stellt man und hört man Fragen, wenn Leute jemanden schaden wollen. Ich denke da an den Herodes. Kennt ihr die Geschichte? Wo er so viele Fragen den weisen Leuten stellt, weil er genau wissen möchte, wo Jesus geboren ist. Und nicht, weil er den Jesus helfen will und ihm irgendwie anbeten will. Nein, er hat ganz andere Absichten. Und er stellt aber Fragen vorher. Es werden Fangfragen gestellt. Fragen, um jemanden zu fangen. Ich denke da an die Leute, die zu Jesus diese Frau gebracht haben, die im Ehebruch erwischt wurde, ertappt wurde. Kommen Sie, bringen Sie zu Jesus und dann sagen Sie, Jesus, Mose sagt in seinem Gesetz, dass wir solche Frau steinigen sollen. Was sagst du? Sie sagen es nicht, weil sie wissen wollen, was Jesus sagt, sondern sie wollen Jesus einfach fangen. Fragen. Fragen, um unangenehme Dinge aus dem Weg zu gehen, wenn man in eine neue Kultur kommt zum Beispiel, fragt man, wie benehme ich mich, damit das hier nicht unangenehm wird. Fragen werden gestellt, um eine Überzeugung zu gewinnen zum Beispiel. Wenn ich gewiss sein will in irgendeinem Punkt, dann frage ich lieber nochmal nach. Und so weiter. Wir könnten heute diese Liste fortsetzen. Es gibt verschiedene Gründe, warum man Fragen stellt. Es gibt einfache Fragen, die man stellt, die eindeutig sind. Und es gibt auch Fragen, die dann nicht unbedingt so eindeutig sind. Wenn mich jemand fragt, Peter, machst du Sport? Dann denke ich, was will er jetzt wissen, warum ich so dick bin? Oder will er jetzt wirklich, ist er bekümmert um meine Gesundheit? Die Frage ist nicht so ganz eindeutig. Es gibt so verschiedene, unterschiedliche Fragen. Ich möchte heute zwei Fragen erwähnen, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat. Und diese Fragen kommen aus der Leidensgeschichte, aus dieser Passionsgeschichte. Zwei Fragen. Er stellt das zwei Jüngern. Beide Jünger sind in der Nachfolge Jesu gerufen. Beide Jünger haben eine wundervolle Zeit mit Jesus erlebt. Beide haben viele Wunder gesehen, wirklich auch erlebt. Und beide Jünger, die verraten und verleugnen ihren Meister, den Herrn Jesus, beide von denen. Die eine Frage heißt: Mein Freund, warum bist du gekommen? Oder je nach Übersetzung: Wozu bist du gekommen? Oder bist du dazu gekommen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage: Hast du mich lieber, als alle diese mich haben? Ich glaube, Leute, die die Bibel lesen, die wissen jetzt, um wem es geht und wer diese Fragen gestellt hat. Wir lesen in Matthäus 26, 47 bis 50. Matthäus 26, die Verse 47 bis 50, die drei Verse. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hat ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsst ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Da kam Judas, einer von den Zwölf. Der Name Judas kommt aus dem hebräischen Juda und bedeutet, jetzt passt bitte gut auf, der Herr führt. Es ist echt eine Ironie, dass ein Mensch, der so vom Satan geführt wurde wie niemand anderer, den Namen trägt, der Herr führt. Sein Nachname heißt Iskariot und lässt auf seine Herkunft schließen. Ish bedeutet Mann und Kariot ist eine Stadt, Kariot Hezron, ein kleiner Ort im Süden Israels. Er ist wahrscheinlich der einzige von den Jüngern, der nicht aus Galiläa stammte. Die anderen Jünger wissen sehr wenig über den Judas, denn er kommt von woanders weg. Sie wissen nicht viel über die Herkunft, über seine Familie, über seine Verhältnisse und seinen Hintergrund vor der Erwählung zum Jünger. Das machte es dem Judas leichter, den anderen etwas vorzuleben, vorzuheucheln, was er eigentlich nicht war. Er schafft es, sich so viel Vertrauen zu erarbeiten in dieser Gruppe, dass man ihm das Geld der Gruppe anvertraut. Wahrscheinlich ist er immer sehr sparsam und behutsam mit dem Geld umgegangen. Nur sein Problem war nicht, dass er sparsam war, sondern sein Problem war, dass er Geld mehr liebte als Menschen, die um ihn herum waren. Selbst als Jesus sagt, dass einer von den Zwölf ihn verraten wird, hat niemand an Judas gedacht. So raffiniert konnte der Mann heucheln. Jesus aber kannte sein Herz und sein wahres Wesen, ihr Lieben, und das müssen wir uns merken. Jesus kennt immer das Herz, egal was wir den Menschen vormachen und vorleben wollen oder tun, wie auch immer. Judas hatte sein Leben der Nachfolge Jesu gewidmet. Er hat alles aufgegeben, der Judas. War ein Vollzeit-Nachfolger Jesu. Aber eins hat er nicht gemacht. Er hatte sein Herz nie ganz dem Herrn Jesus aufgeschlossen. Sein Herz war nicht von Jesus erfüllt. Ist sowas möglich, alles aufzugeben und doch sein Herz nicht dazu haben? Ja, sowas ist möglich. Man kann um Christi willen alles liegen lassen, alles aufgeben und aufopfern, aber das Herz für Jesus nicht wirklich aufschließen. Sowas ist schrecklich und führt letztendlich, wie bei Judas, zum Verrat. Der Judas kannte ja den Herrn Jesus sehr gut. Er kannte die Macht, die Jesus hatte, seine Gewalt, das hat er persönlich erlebt. Und vielleicht hat er gedacht, naja, dem Jesus wird ja nichts passieren. Er ist so mächtig, so kräftig, er wird sich befreien. Er ist ja durch die Menge gegangen und niemand hat ihn aufhalten können. Ich habe es ja erlebt. Vielleicht hat Judas so gedacht, als er zu den Hohepriestern ging und ihn verkaufte, ihm verraten, für Geld. Ja, ich kann noch ein bisschen was verdienen dafür, vielleicht gebe ich auch was für einen guten Zweck davon weg. Und ich werde ganz sicher ein gutes Ansehen bei den Pharisäern haben und vielleicht auch beim Volk besser gelten als bis jetzt. Denn das Volk war ja nicht für Jesus. Es ist interessant, dass Gott sein Problem schon vor Grundlegung der Welt kannte, dass er weltliche Ambitionen hat, dass Reichtum, Macht, Prestige diese Ambitionen bei ihm gefüttert haben, bei dem Judas, dass das die wahren und wirklichen Gründe waren, aus denen Judas bei den Zwölfen da war. Und Gott sagt es im Alten Testament vorher. Ein Teil haben wir heute schon gehört. Im Psalm 41, Vers 10 steht, selbst mein Freund, dem ich vertraute, der mit mir zusammen aß, gab mir einen Tritt. Jesus zitiert diesen Vers, das können wir in Johannes Evangelium nachlesen im 13. Kapitel, Vers 18. Doch ich rede nicht von euch allen, ich kenne alle, die ich erwählt habe. Aber was die Schrift sagt, das muss sich erfüllen. Der, der mein Brot isst, tritt nach mir. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintritt, damit ihr dann, wenn es geschieht, nicht daran irre werdet, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Gott ist so gnädig. Und Jesus warnt den Judas, diesen Mann, mehrfach. Wir lesen das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Jesus spricht die Botschaft vom Hochzeitskleid. Er predigt über Geldliebe. Er predigt über Habgier und alles in Anwesenheit von Judas. Judas bekommt das alles mit. Jesus warnt ihn immer wieder. Jesus sagt offen, dass einer von euch ist der Teufel. Passt auf, schaut mal in euch hinein selbst, denn einer von euch ist nicht gut hier. Jesus spricht das Wehe über seinen Verräter aus, das haben wir gestern gehört. Das alles aber lässt den Judas ungerührt. Er hat das gehört, ganz sicher. Er wendet es aber nicht auf sich an. Er hält seine Heuchelei aufrecht. Er möchte gut dastehen. Der arme Mann wusste nicht, wo sein Zustand ihn hinführt. Judas entscheidet sich, den Sohn Gottes zu verraten und wird zum Verräter. Er wird zum erbärmlichsten Menschen aller Zeiten, der keine Vergebung hat, der alles aufgegeben hat und letztendlich mit nichts dasteht und vom Teufel geleitet Selbstmord begeht am Ende. Der erbärmlichste Mann aller Zeiten. Mein Freund, warum bist du gekommen? Wisst ihr, was schrecklich ist, ihr Lieben? Heute wissen die Menschen, wie Judas geendet hat. Heute kennen sie das Ende, wie der Ausgang ist. Aber die Leute lernen nicht daraus. Die möchten daraus nicht lernen. Das ist so. In der Geschichte hat es mehr Judas als genug gegeben. Es gibt auch heute leider immer noch in der Gemeinde Jesu Männer, Frauen, die in der Gemeinschaft der Gläubigen aus weltlichen Ambitionen kommen. Diener, die aus weltlichen Ambitionen dienen, Menschen, die ihr ganzes Leben der Gemeinde und dem christlichen Leben widmen, aber ihr Herz für Christus nicht wirklich aufschließen. Das gibt es auch heute. Sie lassen den Geist Gottes in der Gemeinde oder auch in sich selbst gar nicht richtig wirken, arbeiten. Das ist schrecklich. Diese Leute steuern ganz und voll bewusst den Tod an. Denn genauso wie bei Judas redet Gott heute mehrfach zu diesen Menschen. Sie sind aber taub, als ob sie das nicht hören, als ob sie das nicht auf sich anwenden und sie nicht in sich hineinwirken lassen. Das ist wirklich schrecklich. Mein Freund, warum bist du heute hier? Suchst du ehrlich, den Herrn Jesus kennenzulernen? Oder bist du hier, um den Herrn zu verraten durch deine falschen Beweggründe und weltliche Ambitionen? Geht es dir um das Reich Gottes, um die Gemeinde und um die verlorenen Menschen, wenn du dienst? Oder ist das manchmal ganz nützlich so und du lässt auch zwischendurch gerne mal was für dich rausspringen, auf welche Art und Weise es auch immer es geschieht. Lasst uns wirklich in uns hineinschauen heute. Die zweite Frage, auf die ich eingehen möchte, ist eine etwas andere Situation. Hast du mich lieber, als mich diese haben? Nach seiner Auferstehung hat Jesus sich dreimal seinen Jüngern gezeigt oder offenbart. Das letzte Mal am See neben Tiberias, die Jünger sind auf dem Wasser, die fischen wieder. Jesus kommt zum Ufer, es muss wohl am Morgen sein. Und dann fragt er die Jünger, habt ihr Fisch zum Essen? So vom Ufer ruft er hinaus. Und die sagen, nein, wir haben nichts gefangen. Das Netz ist leer. Dann sagt Jesus, wirf das Netz mal zur Rechten des Schiffes. Und sie schauen und werfen es aus und die Netze sind voll. Und hier erkennen die Jünger wohl den Meister und sagen, das ist der Meister. Der Petrus, der gerade in diesem Boot stand, der war nackt, der hatte nichts an. Was macht er? Er schnappt sich sein Kleid, umgürtet es ganz schnell und springt ins Wasser und schwimmt auf den Ufer zu. Die anderen Jünger, die besorgen die Netze, schleppen die Netze dann langsam ans Ufer, wo sie dann am Ufer ankommen, ist das Feuer gemacht, auf dem Feuer liegen Brote, Fische werden schon vorbereitet und die Männer, die frühstücken zusammen, die essen. Wir lesen in Johannes 21, lesen wir diese Begebenheit und da möchte ich gerne auch lesen. Johannes 21, Verse 15 bis 19. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Folge mir nach. Der Simon, der Name Simon war sehr verbreitet in der Zeit. Allein in den Evangelien haben wir siebenmal Männer, die diesen Namen trugen. Der vollständige Name von diesem Simon, um den es hier geht, heißt Simon Bar-Jona, Simon, Sohn des Johannes, heißt es übersetzt. Der Herr Jesus gab aber diesem Simon noch einen Beinamen, einen Spitznamen. Petrus. Petrus kommt aus dem Griechischen Petros und das bedeutet Fels, Felsstück oder Stein. Die aramäische Übersetzung dazu heißt Kephas. Von Natur aus war Simon Petrus ungestüm, unbeständig und unzuverlässig. Er gibt gerne große Versprechungen, aber kann sie nicht immer einhalten. Er stürzt sich schnell voll und ganz in etwas hinein, macht aber dann als einer der Ersten den Rückzieher, bevor man es zu Ende gebracht hat. Er ließ sich als Erster für etwas begeistern und gab auch als Erster wieder auf. Er war also die Wankelmütigkeit in Person. Wankelmütig, unbeständig. Und so einer wankelmütigen Persönlichkeit gibt Jesus den Namen Fels, was alles anders als wankelmütig ist. Stein, Fundament, das ist etwas, was nicht wankt, was nicht wankelmütig ist. Und genau das passierte eigentlich auch in dem Moment, wo Jesus dem Simon diesen Namen gab. ab da begann Jesus aus dem Simon, aus dieser wankelmütigen Persönlichkeit, einen anderen, einen Petrus, einen Felsen zu machen. Aus dem stürmischen, impulsiven und übereifrigen Simon nach und nach wurde aus ihm ein ausgeglichener, ein starker, ein fester Mann. Und später gründete Jesus die Gemeinde auf diesen Mann. Immer wenn es um die weltlichen Angelegenheiten geht in der Schrift, um das so das Irdische, dann wird Simon als Simon angesprochen mit seinem Geburtsnamen. Wenn es aber um Dinge geht, um das, wo das neue Wesen zum Vorschein kommt, um Dinge, die in Verbindung mit dem Herrn Jesus stehen, dann wird er als Petrus erwähnt. Diese Begegnung hier am Ufer des Sees war die letzte, wo Jesus den Simon Petrus mit seinem alten Namen Simon angesprochen hat. Ein paar Wochen später wird es der Petrus sein, der zu Pfingsten aufstand und gepredigt hat und Tausende kamen zum Glauben. Hast du mich lieber, als mich diese haben? War die Frage an diesen Petrus. Einmal, zweite Mal und beide Male lesen wir, dass der Petrus oder in der Antwort immer noch der alte Simon sprach, selbstbewusst und so ganz schnell auf Antworten. Ja, Herr, du weißt, ich habe dich lieb. Erste Mal, zweite Mal, ja, Herr, du weißt, ich liebe dich. Und als er das dritte Mal fragt, da bricht der alte Simon zusammen und da spricht der Neue, der Petrus. Herr, du weißt alle Dinge. Und in diesem kurzen Satz ist Reue, Buße, ist Bekehrung. Da kommt der neue Mann, der neue Mensch. Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich verraten habe, obwohl du das eigentlich nicht hören konntest. Aber du weißt es. Du weißt alle Dinge. Ja, Jesus kannte den Verrat. Und damit waren Judas und Petrus sich in einem Moment doch recht ähnlich. Beide haben Jesus verraten, ihren Meister verraten. Der eine mit einer Geste, die eigentlich die höchste Zuneigung ausdrückt, verrät er seinen Lehrer mit einem Kuss. Der andere, der folgt dieser Menge, dem gefangengenommenen Jesus, wo er abgeführt wurde, wird gefragt und nein, also ich kenne den Mann, bist du nicht einer von denen? Nein, ich bin nicht von denen. Ja, du warst doch mit denen, ja, lass mich in Ruhe mit dem. Ich kenne den nicht. Absolut kalt, einfach verraten und sich den verleugnet, den Herrn Jesus. Bei den beiden Jüngern hat Jesus diese Verleugnung oder den Verrat vorhergesagt. Und der Ausgang von diesen beiden Situationen, der war aber so unterschiedlich, wie es nicht mehr geht. Total unterschiedlich. Judas, keine Vergebung, geht Selbstmord, Tod für immer. Petrus tut Buße, wird ein neuer Mensch. Und Petrus wird zu einem aufrichtigen und wirklich grundehrlichen Diener im Reich Gottes. Es sind nicht die weltlichen Ambitionen, die diesen Menschen in die Nachfolge und in das Reich Gottes bewegen. Es ist die aufrichtige, bedingungslose Liebe zum Herrn Jesus, die den Petrus verändern, die den Petrus jetzt hier in die Nachfolge bewegen. Ja, er liebte seinen Herrn mehr als alle, die anwesend waren. Und das macht ihn fähig, dem Herrn richtig zu folgen. Hast du mich lieber, als mich diese haben? Weide meine Schafe und folge mir nach. Ihr Lieben, wir haben heute den Karfreitag. Wir gedenken heute an die Leiden, an den Weg des Herrn, an den Tod. Später werden wir an die Auferstehung unseres Herrn gedenken, werden wir es feiern. Jesus, der Sohn Gottes, ja, Jesus als Person der Dreieinigkeit, der dreieinige Gott, er wusste ganz genau, dass seine Jünger ihn verraten und verleugnen werden. Er wusste, dass es in der Geschichte mehr als genug Christen geben wird, die durch ihre Taten, durch Heuchelei, durch falsche Ambitionen, durch ungedachten Taten, durch sinnentfremdeten Aktionen oder auch ihr heuchlerisches Wesen ihn wirklich verleugnen und verraten werden. Das wird es geben. Und doch kommt Jesus in diese Welt. Und doch geht er den vollen Leidensweg bis ans Kreuz, bis zum Ende, bis alles vollbracht wurde. Das ist wirklich die besondere Gnade, ihr Lieben. Er macht es, damit auch seine Verräter und seine Verleugner doch noch die Chance haben, den Frieden zu finden und zum Frieden zu kommen. Mein Freund, warum bist du heute gekommen? Hast du mich lieber als diese alle? Wir kennen den Judas und seine Situation, den Petrus und sein Leben. Wie gut kennen wir uns heute selbst? Wie steht es um uns und um unsere Situation, in der wir heute leben? Wir leben in einer Zeit, und in einem Land, wo Überfluss und Wohlstand die Norm oder fast Standard ist. Unser Existenzminimum heute beträgt ungefähr 450 Euro pro Person im Monat. Nur zum Vergleich, in Pakistan eine Großfamilie, die muss mit 17 Euro im Monat auskommen. Und Brot und solche Sachen sind da auch nicht günstiger als hier. Wir leben im Überfluss, uns geht es gut. Unsere Kinder gehen zur Schule, die meisten von uns haben Arbeit und verdienen auch nicht schlecht. Wir haben Frieden im Land und dürfen uns ungestört zum Gottesdienst versammeln. Wir sind mit euch Christen, ihr Lieben. Das Wort Christen stammt vom Namen Christus ab und meint eigentlich alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Seit der Gründung der ersten Gemeinde, der frühen Kirche, hat die Kirchengemeinde sich immer wieder nach Ansichten, nach Bibelverständnis und Auslegung geteilt und gesplittert. Es gab Zeiten, und ich meine die Zeiten, die gar nicht so lange zurückliegen, wo es fast wie eine Sportart war, über Ansichten zu streiten, nicht einfach nur zu diskutieren und zum Konsens zu kommen, sondern wirklich so zu streiten, dass Geschwister nicht mehr in einer Gemeinde zusammenleben konnten. Das ist noch gar nicht so lange her. Und dann entsteht oder aus Folge von solchem Verhalten entsteht in einem Ort, der ungefähr so groß ist wie Lage Lippe, habe ich das so gehört, entstehen 32 also Hausgemeinden. 32. Und das Interessante ist, dass alle Geschwister, die in diesen Gemeinden sich nicht mehr zu einem zusammen versammeln, die kommen ursprünglich alle aus denselben Gemeinden. Dogmatisch gibt es keine Unterschiede. In der Lehre lehren die alle genau das Gleiche. Ethische Frage, Verhaltensmuster und sonstige Dinge, die unterscheiden so sehr stark oder sind Grund, worüber man sich dann streitet und so. Das ist die Situation. Diese Situation ist vielleicht etwas abgeklungen. In den letzten Monaten, Zeiten gibt es vielleicht nicht ganz so viele Teilungen, Splittungen. Aber wir haben heute eine Situation, wo wir mit etwas anderen Dingen wirklich ernsthaft uns auseinandersetzen müssten. Die Gesellschaft zum Beispiel, die es durchdrängt und was gerade wirklich die Gesellschaft prägt, ist Fatalismus. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff bekannt ist. Fatalism heißt das in Russisch. Allogism. Gleichgültigkeit im Sinne von Gleichwertigkeit, Ravnaznachimost. Und Unliebe. Nielubov. Das ist nicht die Lieblosigkeit, die damit gemeint ist oder so. Das ist noch was anderes. Diese Dinge durchtränken jetzt im Moment die Gesellschaft und die Gesellschaft leidet sehr stark darunter. Aber die sind nicht nur in der Gesellschaft. Es ist in allen Zeiten so gewesen, dass auch die Gemeinde sehr viel davon abkriegt. Fatalismus, ich möchte das kurz erklären. Es ist eine Haltung, eine innere Haltung der Menschen oder es ist eine Denkweise, eine Philosophie oder fast wie eine Religion, bei der die Ergebenheit in die Macht des Schicksals, das müssen wir gut uns merken, die Unterwerfung der Macht des Schicksals, so nennen die Menschen das, die Ergebenheit in die Macht des Schicksals, die unabänderlich hingenommen wird, das komplette Handeln bestimmt. Das ist Fatalismus. Ich kann ja nichts ändern an dem, was passiert. Wer wird schon auf mich hören? Ja, gesetzlich ist es so geregelt. Es ist wohl bemerkt, Dinge passieren in der Gesellschaft, die absolut gegen die Bibel laufen. Und die Gesellschaft in diesem Fatalismus, in diesem unterworfenen Zustand, dem Schicksal, man kann nichts ändern, macht diese Dinge mit. passt sich an die Gesellschaft und dann reagiert sie dementsprechend. Das Problem bleibt natürlich, wie ich schon sagte, nicht nur in der Gesellschaft. Es geschah in allen Zeiten so, dass die Christen dann vieles aus der Gesellschaft auch übernommen haben. Unsere Väter waren da noch ein bisschen anders. Und wenn sie merkten, dass etwas schief lief, zum Beispiel wenn theologisch-liberales Denken und Handeln sichtbar wurde an uns, an den jüngeren Leuten, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dann wurden wir eingeladen. Junge Leute, die Brüder haben sich Zeit genommen und wir wurden aufgeklärt, ganz sicher, was das heißt, wo das hinführt. Und dass die Dinge, so wie die Tendenzen waren, dass die nicht okay, nicht biblisch sind. Und die wurden ganz klar, da wurden Linien, also so Grenzen gezogen. In der Regel hat Einsicht stattgefunden, aber leider auch nicht immer. Ich kann ja nichts mehr ändern. Wer wird schon auf mich hören? Es ist jetzt halt so bei uns geregelt. Und um den Frieden zu bewahren, nimmt man es unabänderlich so hin und unbiblisches Verhalten, geistloses Handeln macht sich unter Umständen breit. Ihr Lieben, das ist Verrat an den Herrn Jesus, genauso wie es zur Zeit Jesu geschah. Diese Dinge, mit denen haben wir heute zu kämpfen. Das sind nicht die Dinge, die Judas damals geplagt haben oder Petrus. Das ist unser Problem heute. Allogismus kommt aus dem Griechischen, heißt Unvernunft oder Widersinn, ist eigentlich eine moderne Kunstrichtung, die einen unlogischen Sachverhalt, etwas, was unlogisch ist, und eine Überlegung darstellt, die sich selbst, die Überlegung sich in sich selbst oder jeder Logik widerspricht. Allogismus. Die Gesellschaft lebt das und empfindet diese unlogischen Dinge völlig normal mittlerweile. Wie viel unlogisches und in sich selbst widersprechendes Handeln haben wir mit euch in der Corona-Zeit erlebt, ihr Lieben? Ich will darauf nicht tiefer eingehen. Wie viel Widerspruch und unlogischen Dingen werden wir in den Medien oder mit wie vielen dieser Dinge werden wir in den Medien konfrontiert heute? Wie widersprüchlich geht es in der Gesellschaft in der letzten Zeit ganz besonders zu? Gleichgültigkeit im Sinne von alles ist gleichgültig. Ravna Znachima. Der Islam, Buddhismus, Hinduismus, Christenheit, alle Religionen sind gleich und müssen gleichbedeutend behandelt werden. Das lehrt die Gesellschaft. Ist das wirklich so? Wenn wir das auch so verstehen, dann findet hier gerade Verleugnung statt. Unliebe. Wie ich schon sagte, es ist nicht die Lieblosigkeit in manchen, die erkalten wird, gemeint. Die Gesellschaft hat die Fähigkeit, den anderen anzunehmen und wirklich zu lieben, zum größten Teil verloren. Was Liebe ist und wie Liebe funktioniert in den Ehen, in den Familien, in der Gesellschaft, das geht verloren und die Gesellschaft nimmt das als voll normal, es ist halt so, an. Und ändert nichts, Fatalismus. Und das sind so schwere Begriffe. Ein ziemlich verbreitetes Phänomen auch unter den zeitgenössischen Christen. Auch das ist Verrat und Verleugnung. Wenn wir als Gemeinde verlernt haben, uns gegenseitig aufrichtig zu lieben, dann verleugnen wir den Herrn Jesus, denn Gott ist die Liebe, steht geschrieben. Das ist die Situation, in der wir heute als Gesellschaft und auch als Gemeinde stehen und leben. Mein Freund, warum bist du heute gekommen? Und hast du mich lieber, als mich diese haben? Ihr Lieben, Verrat, Verleugnung, Fatalismus, Allogismus, Gleichgeltenheit oder Gültigkeit, die Unliebe, das gab es und das wird es auch geben. Als ehrlicher Mensch sucht normalerweise jeder Christ einen Weg zu gehen, um diese üble Dinge wirklich zu meiden. Und dieser Weg, ihr Lieben, wenn du den suchst und auf diesem Weg bist, das ist der gute, der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Öffne aufrichtig dein Herz für den Herrn Jesus Christus, denn dieser Weg führt nur durch dein Herz. Und du kommst nur dann dahin, wenn du Jesus in dein Herz aufrichtig aufnimmst, ihm ganz dein Herz öffnest. Du kannst dienen, kannst machen, Ich erinnere nur noch mal kurz daran. Wenn du aber den Herrn Jesus nicht in dein Herz aufgenommen hast, aufrichtig, ehrlich, auf, bis auf Grund auf, dann wird das nichts bringen, dann nutzt das alles nicht. Hüte dich ehrlich davor, im Dienst dich auch nur im Geringsten von weltlichen Ambitionen bewegen zu lassen. Den Judas hat es umgebracht. Lass nicht den alten Simon, sondern den neuen Petrus in dir wachsen, der sich aufrichtig vor Gott verneigt, seine Sünden bekennt, Vergebung bekommt und zum gewaltigen Werkzeug in der Hand Gottes wird. Ich möchte abschließen mit einem kurzen Beispiel. Hast du mich wirklich lieber als die anderen? Wo unsere Kinder, die älteren drei, noch klein waren, so 6 Jahre und jünger, sind wir sehr oft zu Freunden gefahren. Und wenn wir dann bei Freunden waren, dann konnte es auch etwas später dauern. Es war manchmal 12 Uhr oder 1 Uhr, das war keine Seltenheit. Wir hatten einfach gute Gemeinschaften. Und unsere Kinder mussten dann natürlich mit. Und wenn wir dann nach Hause gefahren sind, unterwegs sind sie natürlich im Auto, in den Kindersitzen eingeschlafen, dann kommen wir zu Hause an. Und Thomas, der war dann schon der Größte, der musste immer selbst aufstehen und zu Fuß nach oben ins Haus gehen. Die Mädchen haben wir dann auf die Hand genommen, getragen, die schliefen dann weiter. Jetzt kamen wir auch mal im Herbst, es war kalt und dann sagt meine Frau, du willst den Thomas nicht auch hochtragen? Ja, wir schauten so, die drei, die schlafen so schön süß draußen, also hinten. Naja, erst die Mädchen oder erst Thomas, der war zuerst, das weiß ich gar nicht mal. Ich weiß das nicht mehr. Aber eine Sache habe ich mir, werde ich nie mehr vergessen in meinem Leben. Ich habe den Thomas dann auch so vorsichtig genommen, die Augen zu und dann ins Haus rein, nach oben. Und wo ich den dann ins Bett legen wollte, klammert er mich nochmal so fest, sich um mich und sagt, Papa, danke. Ich habe dich so lieb. Der schlief gar nicht. Aber der Junge, der wollte so getragen werden. In diesem Moment, Papa, danke. Wenn wir darüber erzählen, schmunzeln wir heute manchmal so ein bisschen. Aber für mich war es in dem Moment, ihr Lieben, ich war mir sicher, dass der Junge niemanden lieber hat und mich so lieb hat wie niemand in der Welt. Weil der Moment, der war einfach so wichtig und so intim, würde ich sagen, und so in dem Moment wirklich ergreifend. Ich werde es nie vergessen. Mein Freund, warum bist du heute gekommen? Bist du wie Judas, um Jesus erneut zu verraten? Oder hast du den Herrn Jesus lieber, als ihn diese alle haben? Und möchtest heute dein Herz für Jesus Christus ehrlich öffnen, neu auftanken und gestärkt in dein weiteres Leben gehen? Lasst uns diese Frage ein Stück weit mitnehmen und begleiten. Diese Fragen, lasst sie uns begleiten in diese Tage. Und Gott möge wirklich große Dinge in unserem Leben wirken und eine angemessene Antwort in uns auf diese Fragen bewirken. Dass wir wirklich von Herzen sagen können, ja, Herr Jesus, ich habe dich lieber als alle Menschen. Gott segne uns im Nachdenken. Ich würde gerne beten wollen. Lasst uns dazu aufstehen. Unser himmlischer Vater, wir sind dir ganz herzlich dankbar für deine unendliche Liebe, die du in Jesus Christus uns erwiesen hast, gezeigt hast. Du hast uns Menschen wirklich so stark geliebt wie niemand anderer. Du hast deinen Sohn gegeben, Herr, und er musste den Weg der Leiden gehen und daran denken wir heute. Der ist diesen Weg gegangen, hat uns wirklich frei gemacht. Wir haben die lebendige Hoffnung, in Christus mit dir zu leben. Aber du stellst auch Fragen durch dein Wort. Du hast sie den Jüngern gestellt, du stellst sie auch uns heute. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du diese Fragen in uns bewegst. Und die vielen anderen Fragen, die du in deinem Wort uns heute stellst, dass wir aufrichtig, ehrlich darauf Antworten geben. Bitte segne uns im Nachdenken und bewege du durch deinen Geist weiter in uns deine Wahrheit. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen.